Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, herzlich willkommen. Willkommen zu einer großen Portion Liebe, Liebe zum Film. Dazu gehört unter anderem ein sogenannter Cine-Feel-Good-Film, ein Werk, das sich sehr tief vor dem Kino verbeugt. Und auch in der repressiven politischen Atmosphäre Russlands kämpfen einige für die Liebe zum Kino. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine erlebt Russland einen beispiellosen Exodus seiner kreativsten Künstler. Aber bereits davor hat sich die Zensur immer weiter verschärft, wurde es immer schwieriger, kritische Filme zu zeigen. Und trotzdem gelang es auch immer wieder, gab es einen Freiraum für kritisches Kino und Filme, die nach russischer Gesetzgebung als feindliche Propaganda galten. Jetzt kommt ein estnischer Film in die deutschen Kinos, der von einer homosexuellen Liebe zu Zeiten der Sowjetunion erzählt und damit gegen russisches Gesetz verstößt und trotzdem auf dem Moskauer Filmfestival zu sehen war. Christian Berndt über Kino unter Bedingungen einer Diktatur.
So, schneller! Bewegt euch! Faule Ratten!
Ein Militärstützpunkt im sowjetischen Estland 1977. Hier leistet Sergej seinen Wehrdienst ab. Für ihn ein einziger freudloser Drill, bis er den Flieger Roman kennenlernt. Die beiden verlieben sich.
Wir könnten doch mit dem Trainingsflugzeug nach Schweden fliegen.
Warum Schweden?
Ich weiß nicht. Hauptsache mit dir.
Der estnische Film Firebird erzählt nach einer wahren Geschichte von einer verbotenen Liebe zu Sowjetzeiten. Eher zum Spaß hatte Regisseur Peter Räberne seinen Film auch beim letztjährigen Moskauer Filmfestival eingereicht.
We kind of did it for fun, honestly.
Sie waren, sagt Räberne, völlig überrascht, als Firebird angenommen wurde, denn in Russland wird die positive Darstellung schwuler Liebe als homosexuelle Propaganda bestraft. Aber der Film lief beim Festival und das Publikum war begeistert. Vor dem Kino jedoch gab es Demonstrationen gegen den Film und die zweite Vorführung fand ohne Publikum statt.
Then a bit time later we actually got a wave of death threats.
Kurze Zeit später bekam das Team Morddrohungen. Und dennoch, dass ein Film wie Firebird auf einem russischen Festival läuft, ist nicht ungewöhnlich, meint Simone Baumann, Geschäftsführerin von German Films, einem Unternehmen, das deutsche Filme im Ausland vermarktet. Baumann hat lange in Osteuropa, vor allem Russland, gearbeitet.
Also ich muss wirklich sagen, dass die bis einschließlich letztes Jahr auch solche Filme gezeigt haben. Aber ich glaube, das hat zweierlei Gründe. Also der eine Grund ist, es ist natürlich als internationales Festival auch so ein bisschen so ein Aushängeschild. Also da ist man in der Regel liberaler. Und das andere ist eine gewisse Taktik dahinter, ne, dass die sich sagen, das sehen pro Vorführung maximal 300-400 Leute. Das sind bei 145 Millionen Einwohnern nicht viele. Ja. Also davon fällt das System nicht zusammen.
International gefeierte und offen regimekritische Filme wie zum Beispiel Andrei Swaginzews Leviathan von 2014 dienen der Regierung auch als Feigenblatt, um sich liberal zu geben, meint Baumann. Aber mit der Niederschlagung der Massenproteste nach den gefälschten Wahlen 2012 und vor allem nach der Krim-Annexion verschärfte sich die Zensur. Viele Regisseure verließen das Land und jetzt mit Kriegsbeginn ist der Aderlass kreativer Köpfe massiv. Aber das russische Publikum wird davon nichts mitkriegen, meint Baumann, weil die russische Filmwelt sehr angepasst sei.
Also ich würde sagen 85% Konformismus, Opportunismus, Unterstützung des Krieges, 10% Stillschweigen, also am Ende auch Unterstützung des Krieges, 5% sind dagegen, äußern sich, tun was und emigrieren teilweise.
Baumann ist, was Russland betrifft, ernüchtert.
Ich habe ja erst studiert in den 80ern, ich kenne ganz viele Leute, also ich kenne das seit 40 Jahren und ich habe immer noch viele Freunde, die anders sind, aber die sind eine absolute Minderheit. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich mit vielen Leuten den Kontakt abgebrochen habe, also mit ganz vielen nach 2014. Und jetzt kommen noch ein paar dazu.
Zu den Stimmen, die sich offen gegen den Krieg erklärt haben, gehört das Petersburger Filmmagazin Seance. Auch Chefredakteur Wassili Stjepanow erzählt, dass sich der Druck in den letzten 10 Jahren massiv verschärft hat. Da die Verfassung Zensur verbietet, gehe die Regierung indirekt vor. Filmvorführungen werden wie bei Firebird von Provokateuren gestört.
I don't know, are they real protesters?
Man weiß nicht, ob die Störer echte Demonstranten sind oder Geheimdienstleute. Jedenfalls werden die Verbote von Filmen mit diesen Krawallen begründet. Gerade die Willkür eröffnet auch einen gewissen Spielraum. Möglichkeiten für politische Kritik gab es bis vor kurzem etwa im Dokumentarfilmbereich, meint Stjepanow. Bekannt dafür war das Art Dog Festival, das 2014 nach Litauen umgezogen ist.
But also it had Russian version.
Aber es gab bis zum letzten Jahr noch Ableger des Festivals in Moskau und St. Petersburg. Und es entstehen trotzdem noch Filme, die sich den offiziellen Regeln widersetzen. Vor 2 Jahren, erzählt Stepanov, lief zum Beispiel auf einem Debütfilmfestival die grelle Satire Outlaw, die provokativ von Transsexualität und Homosexualität unter Jugendlichen erzählt. Es gab einen Skandal, trotzdem wurde der Film für den Verleih zugelassen. Und unabhängiges Kino gibt es noch in der russischen Peripherie.
We have this new generation of Yakutian filmmakers.
Im Nordosten Russlands, in Jakutien, so Stepanov, sei beispielsweise ein unabhängiges Kino entstanden. Auf dem wichtigsten Filmfestival für den russischen Film in Sotschi lief letztes Jahr der Film Nucha, der kritisch von Russlands Kolonialvergangenheit in Jakutien erzählt. Aber ob ein solches Kino in Zukunft noch möglich sein wird, auch angesichts der Abwanderung kritischer Filmemacher, das ist jetzt fraglicher denn je.
Christian Berndt über den Kampf um künstlerische Freiraum im Kino in Russland. Angekündigt wird der Film, um den es jetzt geht, als Cine-Feel-Good-Drama, also ein Wortspiel aus Feel-Good und Cine-Feel. Und das fasst ganz gut zusammen, worum es bei dem Film Das Licht, aus dem die Träume sind, geht. Der indische Regisseur Pen Nalin präsentiert ein Drama über die Liebe zur Leinwand. Im Zentrum steht der junge Samai, der im Westen Indiens in einem Dorf lebt und ja, die Liebe fürs Kino entdeckt. Ein Filmvorführer nimmt ihn unter seine Fittiche und fortan verfolgt Samai alle 35mm Filme aus dem Inneren der Vorführkabine. Es ist eine Verbeugung vor dem Kino und darüber habe ich auch mit Pen Nalin gesprochen. Es ist eine Hommage ans Kino, erzählt aus der Perspektive eines Kindes. Natürlich fragt man sich sofort, was war Ihr Verhältnis zum Kino als Kind?
It's mostly autobiographical. You know, it is inspired from my own childhood growing up in India.
Der Film ist in großen Teilen autobiografisch. Es ist inspiriert von meinen Erfahrungen als Kind auf dem Land im Westen Indiens. Ich habe auch den Film größtenteils dort gedreht. Es gibt Bilder von meiner Schule im Film, den Bahnhof, und wir haben auch das Kino gefunden, in dem ich meinen ersten Film gesehen habe. Es war fast 25 Jahre lang geschlossen und wurde als Lager für Zuckerrohr genutzt. Wir haben alles hergerichtet. Ich habe auch einige Schulfreunde getroffen, die noch immer dort sind. Einer von ihnen ist der Zugführer im Film. Ich war ungefähr 9 Jahre alt, als ich meinen ersten Film gesehen habe, an den ich mich erinnern kann. Wir sind nie ins Kino gegangen. Und dann wurde für mich alles anders.
Der Film erzählt die Geschichte von Samai, der in einem Dorf in Indien wohnt und eigentlich nicht ins Kino darf. Aber einmal macht der Vater eine Ausnahme. Und dann ist es geschehen um Samai. Er verliebt sich ins Kino. Abgesehen davon, dass es autobiografische Züge hat, warum die Perspektive eines Kindes? Inwieweit kann sie zu einem anderen Blick aufs Kino und seine Magie beitragen?
I think for me, over the years later, as I read more about cinema, studied cinema theories.
Ich habe viel über das Kino gelesen, über die Nouvelle Vague, den deutschen Expressionismus und den italienischen Neorealismus. Ich habe viele Filme gesehen, von Festivalfilmen bis zu Blockbustern. Und ich dachte, als ich als Kind das entdeckte, war es so einfach. Es ging um die Geschichte und die Emotionen und nichts anderes. Und das wollte ich auch ins Zentrum stellen. Es ging mir um Einfachheit und die Schönheit des Geschichtenerzählens, ums Licht, um eine gewisse Unschuld. Die Unschuld ermöglichte etwas Cinematografisches und Poetisches. Daher musste ich die Geschichte aus Samais Perspektive erzählen. 2012 hat mir mein Vater gesagt, ich müsse unbedingt den Filmvorführer treffen, dessen Figur auch im Film vorkommt. Er hatte gerade seinen Job verloren. Er konnte weder lesen noch schreiben und wurde entlassen, weil er die Digitaltechnik nicht verstanden hat. Das war die Zeit vor rund 11 Jahren, in der sich das Digitale im Kino vollständig durchgesetzt hat. Überall in der Welt. Es war eine herzzerreißende Geschichte. Aber ich wollte auch keine Nostalgie, was Zelluloid angeht. Aber irgendwas ist hängen geblieben. Ich habe angefangen, über ihn und meine Kindheit nachzudenken. Und 2020, 2021, als diese Umstellung dann 10 Jahre her war und 35mm und Celluloid verschwunden waren, da war alles, was ich über analogen Film gelesen hatte, so elitär geworden. dass nur noch Christopher Nolan oder Quentin Tarantino auf 35 mm drehen können. Es ist so teuer geworden. Regisseure wie ich werden nie das Geld dafür haben. Und deswegen sagte ich mir, es ist eine gute Zeit, meine Geschichte zu erzählen.
Sie haben gesagt, es ging ums Geschichtenerzählen. Samai findet kleine Streichholzschachteln mit Bildern. Seine Freunde sitzen um ihn herum und gemeinsam denken sie sich anhand der Bilder Geschichten aus. Und Samai sammelt auf den Bahnschienen Glasscherben und guckt durch sie hindurch. Es geht um Perspektiven und Rahmen und das Licht. Später versucht er auch, das Licht einzufangen und Bilder zu projizieren. Wie wichtig waren Ihnen diese technischen Seiten des Filmemachens?
I think they were really super important because I remember as a child the first thing.
Sie waren sehr wichtig. Ich erinnere mich, als Kind hat mich im Kino vor allem das Licht interessiert, die Projektion. Wir haben vor allem das indische Mainstream-Kino geguckt, das heute als Bollywood bekannt ist. Wenn ich im Kino war, da habe ich mich immer umgedreht und gefragt, ob die Schauspieler wohl in dem Vorführraum sind und das dann auf die Leinwand übertragen wird. Als Kind sagte ich mir, es muss ums Licht gehen. Und ich habe auch mit Streichholzschachteln gespielt. Es war wie ein Storyboard. Wir haben die Schachteln nebeneinander gelegt. Die Bilder hatten keine Beziehung und wir haben uns Geschichten ausgedacht. Ich habe an der Eisenbahnstrecke immer viele Streichholzschachteln gefunden, weil die Leute sie dorthin geworfen haben. Aber das Licht war das Wichtigste. Ich habe immer gedacht, wenn man das Licht beherrscht, dann kann man Kino machen. So war meine kindliche Logik. Dieser technische Aspekt ist im Film jetzt für mich wie eine Metapher, wie eine buddhistische Metapher. Es geht darum, das Licht zu finden, es einzufangen, es zu kontrollieren und dann zu projizieren. Und am Ende geht das Licht über sich selbst hinaus.
It is like a Buddhist metaphor, you know, trying to see the light, to catch the light, to control the light, to project the light. You know, and in the end, you know, the light kind of transcends.
Yeah, and of course. In einem Film, bei dem es ganz um die Faszination des Kinos geht, des Lichtes, da stellt sich natürlich die Frage, wie man diese Faszination filmisch umsetzt. Wie wichtig war auch bei Ihnen im Film das Licht?
So the visual context, I mean, you know, with cinematographer.
Ja, was das visuelle Konzept angeht, wollte ich, dass man die Unregelmäßigkeiten sieht, die Kameralinsen mit sich brachten. Dass es Unschärfen gibt und eine Körnigkeit. Und es sollte alle organischen Aspekte beinhalten. Ich habe dabei das Essen als Metapher gewählt. Wir würzen damit das Kino. Genauso würzt Samais Mutter auch das Essen. Wir haben eine Filmsprache erarbeitet, bei der wir mehr oder weniger aus der Topshot-Perspektive filmten, wenn wir Essen oder Filmrollen zeigten. Man sollte von oben auf das Essen und die Filmrollen heruntergucken. In dem Prozess habe ich bemerkt, dass ich immer wieder bei visuellen Hommagen an bestimmte Filmemacher landete. Es gibt zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Einstellung von einem ankommenden Zug. Und ich freue mich immer sehr, wenn die Zuschauer die Verbindung herstellen, dass die Lumière-Brüder einen Zug für ihren ersten Film festhielten. Wenn man diese Verbindung nicht herstellt, ist das aber auch nicht wild. Wir bauten also bewusste und unbewusste Referenzen an Regisseure ein. Die visuelle Sprache war auch davon beeinflusst, wie ich aufwuchs. Die Frauen trugen bunte Kleider, es gab einen Wald, den Zug, die Scherben, durch die ich als Kind immer durchschaute. All das musste in ein Ganzes gefügt werden und mit dem Licht und der Sprache des Kinos zu tun haben.
So we realized that all this must become coherent and somewhere relate to the light and language of cinema.
Sie haben gesagt, Sie wollten nicht zu nostalgisch werden, was Zelluloid angeht. Aber in der Geschichte geht es um einen Jungen, für den das Kino lange unerreichbar ist, der darum kämpfen muss, Filme zu sehen. Heute, da Filme auf Handys, iPads, bei Streamingdiensten immer und überall abrufbar sind, ist diese Magie des Kinos dabei, verloren zu gehen?
Ich habe gedacht, es ist vorbei. Aber vor einigen Wochen war ich in der Schweiz beim Filmfestival in Fribourg. Vormittags wurden die Filme, die dort liefen, Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren gezeigt. Ich bin zu 2 Vorführungen gegangen. Bei einer waren 2 Jungen und ein Mädchen und sie haben zum ersten Mal einen Film im Kino gesehen. Und das in der Schweiz. Auch wenn sie schon sehr viele Filme auf ihren Handys und Laptops gesehen hatten, sie waren überwältigt. Sie hatten eine ähnliche Erfahrung wie Samai im Film. Sie sagten, ich liebe es, den Film mit meinen Freunden zu sehen. Es ging also um die kollektive Erfahrung. Sie sagten auch, als das Licht ausging, waren wir so aufgeregt. Und ein 8-Jähriger hatte Angst, weil es dunkel war und der Ton plötzlich losging. Er hatte das vorher noch nie erlebt. Es stellt meinen Glauben an die Magie wieder her. Ich glaube, die Menschen werden bald wie beim Essen auch differenzieren können. Wie beim Fastfood, Bio-Lebensmitteln, Restaurant oder selbstgekochtem Essen. Kino ist ein bisschen ähnlich. Es gibt so viel zu konsumieren. Aber ich glaube, diese kollektive Erfahrung in einem dunklen Kino, die Menschheit wird das immer schätzen und feiern.
That collective experience going in a dark space and watching will always be, I think the humanity will cherish, you know.
Der indische Regisseur Pan Nalin, sein neuer Film Das Licht, aus dem die Träume sind, läuft jetzt im Kino.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Nee.
Hallo.
Wow.
Ohne dich bin ich schrecklich, mit dir war ich schrecklich, wenn alles nichts mit dir zu tun hat, bin ich tadellos.
In der Filmwelt gibt es leider einen Toten zu beklagen. Der US-Schauspieler Fred Ward ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Bekannt ist Ward, der gerne zugleich derb und Gentleman in seinen Rollen war, aus Filmen wie Der Stoff, aus dem die Helden sind oder Henry and June. 1994 wurde er für seine Rolle in Shortcuts zusammen mit dem restlichen Schauspielcast mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Vor seiner Schauspielerei war er Boxer und Holzfäller und das hat ihm wohl auch ein ganz bisschen bei seinen Rollen geholfen. Er brachte nämlich eine ziemliche Glaubwürdigkeit, aber auch Liebenswürdigkeit in seine harten Figuren. Figuren wie die von Earl Bass, der zusammen mit Kevin Bacon wurmähnliche Monster bekämpft in Tremors von 1990. Das Künstlerdorf Worpswede hat gleich das ganze Jahr 2022 zum Heinrich-Vogeler-Jahr gemacht und zeigt verschiedene Ausstellungen. Denn Ende des Jahres steht der 150. Geburtstag des Künstlers, Freigeistes und Kommunisten an. Aber schon jetzt gibt es ein Porträt von ihm im Kino. Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers heißt es. Und es erzählt die Biografie eines Künstlers ja, auf Sinnsuche. Vom Star der Jugendstilkunst Anfang des 20. Jahrhunderts über die Kriegserfahrungen im Ersten Weltkrieg bis hin zum Dissidenten, der in der Sowjetunion nach einer neuen Gesellschaftsordnung suchte. Marie Noël hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Sie haben bislang historische Filme über Ludwig II., Marie Curie und Albrecht Dürer gemacht. Warum jetzt ausgerechnet Heinrich Vogeler?
Heinrich Vogeler war ein Maler, den ich nur so am Rande kannte, also weil ich von der Worpsweder Künstlerkolonie schon gehört hatte und auch über seine Freundschaft mit Rilke gelesen hatte. Aber eigentlich, es wurde mir angeboten und ich dachte, ach, das ist schön, jemand, den ich nicht sehr gut kenne, dann kann ich einen neuen Künstler entdecken.
Und das heißt, wie sind Sie dann vorgegangen, um sich ihm zu nähern?
Also mit Vogeler haben wir Glück, weil der hat versucht, mehrmals also seine Biografie zu schreiben. Und das sind so Bruchstücke. Immer wieder hat er Anläufe genommen. Ich habe auch über Paula Modersohn, das kannte ich auch sehr gut und wusste, dass Vogeler sie sehr gefordert hat, also als sie starb und so weiter. Und ja, das waren die Anfänge.
Sie arbeiten im Film dann mit Tagebuchauszügen, Archivaufnahmen. Sie zeigen die Bilder, die Vogeler gemalt hat, haben aber auch mit Schauspielern von Florian Lukas bis Anna-Maria Mühe fiktionale Szenen gedreht und reingeschnitten. Warum diese Form der Doku-Fiction?
Also ich bin ja mehr ein Fiktionsregisseur bis jetzt. Also das ist das erste Versuch, auch dokumentarisch zu arbeiten. Und wenn wir Archivmaterial nehmen, die musste man wirklich, wenn wir das wissenschaftlich machen wollten, müsste man das wirklich in die Zeit zurück. Also man müsste so viel erklären. Deswegen ist das immer Approximationen von, was damals geschah. Und deswegen ist manchmal die Fiktion wahrer, als was damals war. Man kann die Sachen ein bisschen zurechtrücken und in diesen Kontext reintun. Und dieses Spiel zwischen reale Aufnahmen, historische Aufnahmen und die Reenactments, die nicht Reenactments sind, weil das ist nicht, dass ich in Szene setze, sondern ganz andere Episoden, die das Charakter der Hauptfigur etwas Raum gibt, auf jeden Fall. Das fand ich sehr spannend, diese zwei Ebenen zusammenzuführen.
Und diese beiden Ebenen beginnen ja wirklich einen Dialog, insofern als sie den historischen Vogeler mit Florian Lukas auferstehen lassen und in der Jetztzeit mit der Künstlerin Sophie Saint-Rapt in einen Dialog bringen. Warum die Entscheidung dafür?
Also eigentlich das Thema des Films, natürlich, das ist ein Film über Vogeler, aber Vogeler hat sein Leben lang nach dem richtigen Mittel, um sich auszudrücken. Er wollte die Welt verschönern erstmal und dann wollte er die radikal verändern sogar. Aber er wollte immer eine Verbesserung irgendwo. Und ich habe mich gefragt, also er ist nicht so ein typischer Künstler und doch seine Suche ist sehr die Suche eines Künstlers. Das ist eigentlich das Hauptthema des Films, weil das war seine Suche, ja, sein sich durchwühlen durch diese Welt mit diesen Mitteln der Kunst. Also Kunst für mich ist etwas, das hat kein Alter, das ist zeitlos. Und das fand ich irgendwie attraktiv, also zu sagen, okay, Rodin ist da, wir sprechen mit ihm. Es wäre doch schön, sowieso, wenn das möglich wäre.
Sie sagen, ein Künstler auf Sinnsuche. Es kommen dann auch Künstler zu Wort, darunter auch Norbert Bisky, Historiker, Urenkelinnen, aber auch die Psychoanalytikerin und Kunstexpertin Jeanette Fischer. Inwieweit war die Frage nach der Sinnsuche bei Heinrich Vogeler auch weiterführend, um seine Kunst besser zu verstehen?
Naja, Jeanette Fischer hat ein wunderbares Buch mit Marina Abramović zum Beispiel gemacht, wo sie sich sehr für diese Kunst auch interessiert und die Wege der Künstler, also wie sie schöpfen. Und ich fand das interessant, weil Vogeler hat sowieso eine sehr komplexe Psyche und er hat sehr viele depressive Phasen auch gehabt. Und indem man seine Persönlichkeit, seine psychische Persönlichkeit sozusagen durchgeht oder besser versteht, kann man auch die Impulse und die, also seinen Weg als Künstler auch noch nachvollziehen in eine humane Weise.
Heinrich Vogeler wird ja in Worpswede bekannt als Künstler des Jugendstils. Welchen künstlerischen Weg vollzieht er dann von da aus?
Eine enorme Entwicklung, aber ich glaube trotzdem, das ist immer das Gleiche. Also er ist in diesem Dorf gekommen, die Landschaft, das Licht hat ihn beziert, auch ein Mädchen hat ihn beziert. Und ja, er verliebt sich in diesen Ort, in diesem Mädchen und er bleibt da und das inspiriert ihn. Und der Ort schreit nach jugendstilige Bilder. Das war natürlich die Zeit auch, wo man das gemacht hat. Und also in Worpswede, diese Kolonie, wo man draußen in der freien Natur gemalt hat, also ein bisschen wie die École de Barbizon in Frankreich, das war neu alles. Und dann konstruiert er das und dann verliebt er sich in ein Haus und dann macht er aus diesem Haus also irgendwie so ein Ort, wo Feste gefeiert werden, wo Leute kommen und er wird diesen Märchenprinz des Jugendstils. Natürlich sein Talent, die ihn erlaubt, diese unglaubliche schöne Bilder auch zu realisieren. Aber es hat auch mit diesem Zufall des Lebens, dass er in diesem Dorf reinkommt.
Und dann kam der Erste Weltkrieg, ein radikaler Wandel, auch durch die Erfahrung im Ersten Weltkrieg. Wie verändern diese Erfahrungen denn das Werk von Heinrich Vogeler?
Also weil Vogeler hatte viele Talente und also der hatte auch schriftstellerische Talente, deswegen diese viele Versuche, seine eigene Biografie, die er auch versucht hat, als Roman zu schreiben und so weiter. Aber er hat bei dem Ersten Weltkrieg, er war gerade in der Krise, also seine Ehe war schon in der Krise und fühlte sich auch künstlerisch ja, stecken geblieben. Also er spürte, er muss irgendwie was anderes machen. Und dann meldete er sich freiwillig in den Krieg. Er war ja schon über 40. Und dann realisiert er plötzlich, also die Realität fängt ihm wieder an und merkt, dass dieser Krieg kein defensiver Krieg ist, dass der auch eine Aggression, also ich meine, wir werden bestimmt in den nächsten Jahren auch solche Schicksale erleben mit den jetzigen Kriegen, wie kompliziert das ist. Also auf jeden Fall erwacht er politisch und schreibt in einer Art Trance dieses Brief an den Kaiser. Er hätte hingerichtet werden können für diesen Brief, der absolut Beleidigung der Majestät war und so weiter. Und er wird es nicht, weil er doch eine sehr große Renommee hat. Und deswegen schickt man ihn erstmal in eine psychiatrische Klinik, wo er sich sozusagen ausruhen soll. So, das ist der Bruch mit diesem Brief, sein politisches Erwachen. Und danach wird er konsequenter und konsequenter, radikaler und radikaler. Also er verschenkt sein Haus bis hin zu den Schritt nach Russland zu fahren und da an der neuen kommunistischen Welt zu arbeiten.
Ja, er geht in die Sowjetunion, er wird überzeugter Kommunist. Er setzt sich mit der Ideologie auseinander. Und wie schlägt sich das wiederum jetzt in seinem Werk nieder?
Also erstmal, er kommt da in Russland an und er muss aber trotzdem von was leben und er wird so eine Art Reporter, wo er zeichnet. Er reist durch Russland und den ganzen Provinzen und schaut sich die Arbeiter. Dann zeichnet er, also wie ein Kolchos da entsteht, wie eine Fabrik entsteht, wie die Leute leben, wie die Ente die Baumwollfelder machen etc. Also das sind unglaublich schöne Bilder, die aber politisch immer wieder diese Gruppe und die Tatsache, dass man zusammen ist und zusammen bewirken kann und dieses Land sozusagen aus der Ruine wieder erwecken kann. Damit verdient er sein Geld und künstlerisch, da kommen diese Komplexbilder, also ein ganzes Zyklus von diesen Komplexbildern, wo er schon angefangen hat, ein bisschen bevor seine Russland-Exil, kann man sagen, wo er versucht, wie im Film eigentlich, so wie eine Montage versucht, die Welt wieder zu spiegeln. Das sind ganz großartige Bilder, die man in Deutschland kaum kennt.
Ja, und einige dieser Bilder kann man jetzt sehen im Film Heinrich Vogler aus dem Leben eines Träumers. Der Film läuft derzeit in den Kinos und gesprochen habe ich darüber mit der Regisseurin, mit Marie Noël. Michael Mann hat Filme gemacht wie Collateral, Heat oder Public Enemy. Auch die Serie Miami Vice und der dazugehörige Film gehen auf seine Kappe. Michael Mann, das kann man so sagen, hat ein Faible für Verbrechen. Und das lebt er ab morgen in einer neuen Serie aus. Tokyo Vice heißt sie. Und sie ist dann auf Stars Play zu sehen. Meine Kollegin Anna Wollner hat die ersten Folgen schon vorab sichten können. Anna, wie viel Verbrechen verspricht denn Tokyo Vice, steckt denn drin?
Da würde man die offiziellen Vertreter der japanischen Regierung fragen, erstmal gar nichts, denn die Serie spielt Ende der 90er in Tokio, in einer Zeit, in der es laut offiziellen Behörden in Japan nämlich keine Morde und damit auch keine Kapitalverbrechen gab. Allerdings ist der famose Vorspann, der sich wirklich lohnt, dafür schon Beleg genug, dass es doch Verbrechen gegeben haben muss, denn die sieht man visualisiert, animierte Tattoos der Yakuza, der japanischen Mafia, ihre Taten, die erwachen hier zum Leben, es fallen Geldscheine vom Himmel, im Hintergrund sehen wir immer wieder Neonlichter der Stadt, irgendwann dann eine Zeitungspresse und das ist Indiz dafür, genauso wie Tokyo Vice eine Crime-Serie ist, ist sie auch eine Journalistenserie.
Ja, die Serie basiert auf wahren Begebenheiten, den Memoiren von Jake Adelstein. Tokyo Vice, an American Reporter on the Police Beat in Japan, also ein amerikanischer Reporter bei der japanischen Polizei. Wovon erzählt sie genau?
Geschrieben ist die Serie von J.T. Rogers, einem Jugendfreund von Adelstein, der auch als Produzent selbst beteiligt war. Und wir folgen dem jungen Amerikaner Jake, geboren in Missouri, mit 18 nach Japan gegangen, der in der ersten Folge die Aufnahmeprüfung als Polizeireporter bei der großen Tageszeitung Yomiuri Shimbun schafft, trotz aller sprachlicher und kultureller Hürden.
Sie wollen Polizeireporter in Japan werden. Wieso?
Denken Sie, dass Sie als Ausländer anders behandelt werden?
Deutsche!
Deutschen!
Das macht dir Spaß, ja?
Das ist für mich das Allerschönste auf der Welt.
Jake, gespielt von Ansel Elgort, ist ein Außenseiter, obwohl er fließend Japanisch spricht und schreibt. Er lebt schon länger in Tokio, hat keine Freunde, fällt allein durch seine Größe auf, denn er überragt alle anderen um mindestens einen Kopf. Und er ist in der Redaktion so ein richtiger Fremdkörper. Sein Redakteur, der zerreißt ungelesen seine Artikel, weil er eben ein Gaijin ist, was wir eben schon im Ton gehört haben, ein Fremder. Und alles, was er schreibt, scheint nicht gut genug zu sein. Er fragt nach seinem ersten veröffentlichten Artikel einen Kollegen, warum fühle ich mich wie der größte Investigativjournalist der Welt? Und die Antwort ist ernüchternd: weil du Amerikaner bist und deswegen denkst du, dass du talentierter bist, als du es eigentlich bist. Es ist natürlich so ein Clash der Kulturen, mit der die Serie spielt. Ein Mordfall weckt sein Interesse, ein Toter auf einer Brücke mit einem Schwert im Bauch und dann noch ein angeblicher Selbstmord, ein Mann, der sich selbst in Brand gesetzt haben soll. Und diese beiden Fälle könnten eine Verbindung haben, was die Behörden allerdings versuchen, unter den Tisch zu kehren, denn in Japan gibt es keine Morde. Und für ihn ist die große Herausforderung, wie berichtet man über organisiertes Verbrechen, das es laut Behörden gar nicht gibt.
Es klingt spektakulär, Toter auf einer Brücke mit einem Schwert im Bauch. Wie ist denn das Ganze inszeniert?
Es ist stimmungsvoll mit vielen Neonkontrasten und recht düster. Es gibt viele Parallelmontagen, weil die Serie sich wirklich Zeit lässt. Gerade am Anfang, es sind sehr viele Handlungsstränge, aber es wirkt trotzdem nie überladen. Es liegt einfach daran, dass diese Nebenfiguren fast spannender sind als die Hauptfigur. Wir haben eine mysteriöse amerikanische Kellnerin, die in einem Yakuza-Nachtclub arbeitet. Es gibt Amy, die Vorgesetzte von Jake, die sich gerne mehr trauen würde, aber von ihren Chefs klein gehalten wird. Sato, ein Yakuza, über den Jake schreiben will. Und in den 8 Folgen nimmt die Gewalt dann auch proportional so ein bisschen zu. Und sowohl in der englischen Originalfassung als auch in der deutschen Synchronisation ist diese Serie bilingual, Englisch bzw. Deutsch, und sehr viel ist japanisch untertitelt.
Die Untertitel hört man ja, da jetzt nicht so genau, aber.
Nee, genau, das ist ein Dialog über die Akzeptanz von Reportern unter Yakuzas und Männlichkeit. Einfach mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie diese Serie klingt. Es ist mutig, auch für eine HBO-Produktion, aber ich habe mich schnell dran gewöhnt und dadurch ist dieser Bruch auch nochmal krasser. Dieses Gefühl von Jake, nicht dazu zu gehören, obwohl er die Sprache spricht. Und die Serie erzählt viel über die Orte in Neonfarben getauchte Nachtclubs. Es gibt sehr viele Polizeistationen, der Newsroom, der Tageszeitungen mit seinen ganz klaren Hierarchien. Und am Ende, ein zentraler Ort ist sein eigenes Apartment.
Nun steht ja mit Michael Mann ein sehr großer Name auf der Serie. Wie groß ist denn der Einfluss von ihm? Sieht man seine Handschrift auch der Serie an?
Er hat die erste Folge inszeniert und läuft sonst als Executive Producer mit, was in Amerika ja alles und nichts heißen kann. Aber es ist natürlich sein Thema. Die Pilotfolge hat dann auch seinen Neo-Noir-Signature-Style, der in den anderen Folgen so ein bisschen abebbt. Und er weiß einfach auch, wie man Städte inszeniert und Gewalt in Städten. Egal, ob das South Beach in Miami Vice war oder in Collateral Los Angeles. Es ist hier so vibrierend flirrend. Seine Kamera ist rastlos. Die rast durch Tokio, durch die dunklen Gassen der Stadt, jenseits der Touristenströme. Ist eine Handkamera immer dicht an Jack dran. Das ist mal schwermütig, immer atmosphärisch und hat auch so einen gewissen Naturalismus. Und er hat schon immer ein Gespür dafür gehabt, Michael Mann, diese dünne Linie zwischen behördlicher Verbrechensbekämpfung und Verbrechen auszuloten. Und das macht er auch hier mit den Figuren, die sich gegenseitig Respekt zeigen für das, was sie tun. Egal, ob sie auf der Seite des Gesetzes oder auf der anderen Seite stehen. Die Serie hat eine lange Produktionsgeschichte. 12 Jahre gab es die in Vorbereitung, war ursprünglich sogar mal als Film angedacht. Edelstein selbst hat die Vermutung geäußert, die Yakuzas hätten immer wieder erfolgreich versucht, die Produktion zu unterlaufen und zu verhindern. Und Tokio, und das ist für mich das, was mich immer wieder zum Weitergucken bewegt hat, ist die eigentliche Hauptfigur. Eine Stadt mit einer Vielfalt an Stimmungen. Und wie Mann und seine Regiekollegen das inszenieren, das hat wirklich was. Immer wie dieses Eintauchen in Restaurants, in dieses Straßenleben. Es ist ein Thriller mit einem Hauch von Anthony Bourdain, hat die LA Times geschrieben. Ich hatte danach auf jeden Fall sehr große Lust, japanisch essen zu gehen.
Also eine Empfehlung von Anna Wollner. Die Serie Tokyo Vice, sie hat 8 Folgen und ist ab morgen auf Starzplay zu sehen. Fuchs im Bau, das ist ein Film des österreichischen Regisseurs Armand Terihari, dessen Komödie Die Migrantin 2017 schon ziemlicher Erfolg war. Fuchs im Bau lief im letzten Jahr beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Und der Film, der jetzt ins Kino kommt, geht in eine Wiener Gefängnisschule. Wir folgen dem Lehrer Hannes Fuchs und dort erlebt Fuchs den unkonventionellen Unterricht seiner Kollegin Elisabeth Berger. Und man denkt dabei auch ein bisschen an den Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse von Maria Speth. Fuchs im Bau ist ein Spielfilm und er hat eben beim Max-Ophüls-Preis dort die beste Regie gewonnen und den Fritz-Raff-Drehbuchpreis. Und Armin T. Reahi hat uns, also meinem Kollegen Patrick Wilinski und mir, beim Festival zunächst erstmal erzählt, wie die Idee zu Fuchs im Bau entstand.
Also interessanterweise war es so, dass die Idee zu Fuchs im Bau sogar noch vor den Migrantigen da war. Sie entstand eigentlich während der Recherche zu meinem ersten Kinodokumentarfilm, der hieß Schwarzkopf. Und der handelte von Jugendlichen in Wien, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und die inhaftiert waren und die auf dem Papier Österreicher waren, aber sich nicht als Österreicher gesehen haben. Und mich hat damals interessiert, warum das so ist. Und ich wollte unbedingt ins Gefängnis mit jugendlichen Inhaftierten sprechen. Und habe dann einfach angerufen in der größten Justizanstalt Österreichs in Wien-Josefstadt und wurde dann sofort vom damaligen Leiter an die Gefängnisschule vermittelt. Und ich war total überrascht, weil ich nicht gewusst habe, dass es überhaupt im Gefängnis eine Schule gibt. Und so habe ich den damaligen Sonderpädagogen zur Justizanstalt Josefstadt, Wolfgang Riebniger, kennengelernt, dessen Leben die Inspiration zu diesem Film ist. Und ich wusste vom ersten Tag an, dass ich einen Film über die Gefängnisschule machen wollte.
Die Gefängnisschule ist ja nochmal ein sehr spezifischer Ort innerhalb eines Gefängnisses. Welche Stellung hat der in dem Universum Gefängnis und was ist besonders an ihm?
Also die Gefängnisschule ist normalerweise im Jugendtrakt. Und für mich war die Gefängnisschule sofort der einzige Ort in dem ganzen Gebäude, wo die Jugendlichen frei sein konnten. Also wo sie so etwas wie Freiheit spüren konnten und auch mal für 4-5 Stunden ihre Probleme vergessen konnten. Durch den Unterricht, durch den Lehrer, durch seine Art und Weise. Und ja, das war für mich einfach der ausschlaggebende Punkt, warum dieser Ort so wertvoll ist und so besonders und warum man darüber unbedingt einen Film machen muss.
Wenn man Sie jetzt so hört über Ihre Recherchen, Sie haben auch Wolfgang Riebniger schon erwähnt, stellt sich mir jetzt die Frage, wieso denn ein Spielfilm und kein Dokumentarfilm?
Naja, das lässt sich ganz einfach beantworten. Ein Dokumentarfilm wäre unmöglich gewesen. Also dafür hätten wir nicht mal die Drehgenehmigung und die Erlaubnis bekommen. Es war schon, wie ich das erste Mal im Gefängnis war, also in der Gefängnisschule vor 11 Jahren, war es schon relativ rigide und restriktiv. Und dort einen ganzen Dokumentarfilm zu drehen, das ging nicht. Mit dem Gedanken habe ich natürlich auch gespielt, aber das war nicht möglich.
Sie haben dann eben einen Spielfilm entwickelt. Es gibt eine Hauptlehrerin im Film, die heißt Elisabeth Berger und ihr wird an die Seite gestellt, Fuchs zunächst erstmal als Assistent sozusagen. Elisabeth Berger, das merkt man schnell, ist sehr schlagfertig, kann gut mit den Jugendlichen umgehen, ist sehr eigenwillig und legt einen großen Wert auf den Kunstunterricht. Warum?
Also für die Elisabeth Berger ist der Kunstunterricht bzw. das Gestalten eine sehr therapeutische Handlung, eine sehr beruhigende Handlung. Und es ist auch erwiesen, es gibt ja mittlerweile sehr viele Studien dazu, dass Kunstunterricht auch bei Erwachsenen in amerikanischen Gefängnissen sehr wirksam ist und die Konflikte intern im Gefängnis zwischen den Häftlingen sehr stark reduziert. Und ja, es ist auch die Art und Weise, wie ich diese Figur angelegt habe, inspiriert und beeinflusst von der 68er-Bewegung, einfach eine Lehrerin, eine Pädagogin, die ins Gefängnis gegangen ist, um etwas zu verändern auch.
Und welche Rolle spielt dahingehend für Sie Herr Fuchs? Er ist ja eine sehr interessante auch Hauptfigur für uns zunächst, weil er uns mitnimmt in diese Welt. Wir gehen ja mit ihm ins Gefängnis quasi. Aber er selbst kommt ja auch schnell an seine Grenzen, ne? Ohne gleich so ein klassischer Kinoheld zu sein. Er hat wenig Heroisches im ersten Moment. Was ist das für ein Mensch und wie würden Sie beschreiben, verändert er sich im Verlauf des Films?
Also es war mir relativ klar, dass ich eigentlich die Geschichte der Gefängnisschule durch die Augen eines Newcomers erzählen wollte. Ich wollte eigentlich zeigen, dass da jemand hineingeht, der sehr verletzt ist. Jemand, der das Gefühl hat, etwas besser machen zu müssen, etwas vielleicht sogar büßen zu müssen für Fehler, die diese Person in ihrem Leben gemacht hat. Ich war auch gar nicht interessiert an so einer klassischen Heldenfigur. Mir war es ganz wichtig, dass von Anfang an im Film es niemanden gibt, für den man jetzt irgendwie eine besondere Sympathie entwickelt von Beginn an. Ich wollte, dass sich das erst entwickelt mit der Zeit. Ich wollte, dass sich diese drei Schicksale von der Berger, vom Fuchs und von der Samira schön ineinander verweben, sodass wir verstehen, dass wir nicht alleine existieren können. Wir sind alle miteinander verbunden. Der Film ist ja auch ein Plädoyer für ein Miteinander und dass wir zusammen stärker sind und dass wir auch im Gefängnis, wenn wir an den richtigen Hebeln ansetzen, Dinge verändern können.
Die Samira, die Sie erwähnt haben, ist eine der Jugendlichen in der Klasse. Wir werden ja immer wieder hineingeworfen in den Unterricht. Da geht es sehr teilweise rau zu im Ton untereinander zwischen den Jugendlichen. Es herrscht Chaos, aber Ihr Ensemble hat dafür ein unglaublich gutes Timing. Diese ganzen Szenen wirken sehr authentisch. Wie haben Sie das erarbeitet?
Also zuallererst war ich mal relativ oft damals in der echten Gefängnisschule. Und es war auch wirklich eine Herkulesaufgabe, muss ich sagen, von Anfang an, dieses Gefühl, diese Stimmung in der Gefängnisschule einzufangen. Erstens, ich habe Kids gebraucht, die eben nicht nur das schauspielerische Talent haben, sondern die auch etwas von dieser Verzweiflung, die alle jugendlichen Häftlinge, die ich getroffen habe, in ihren Augen gehabt haben. Und dann habe ich auch eine relative Sorge selber, wenn nicht sogar eine Angst davor gehabt, dass diese Gefängnisschulszenen nicht funktionieren und die Jugendlichen nicht glaubwürdig sind. Also habe ich relativ früh mit ihnen begonnen zu proben. Und mir war es ganz wichtig, dass die Szenen mit den Jugendlichen im Klassenzimmer chronologisch gedreht werden, damit die Kids, die ja auch wirklich ganz viele von ihnen haben keine Schauspielerfahrung, dass die nicht unterbrochen werden in diesem Flow, dass sie wissen, okay, ich fange hier an und dort höre ich auf. Und das hat natürlich eine Wirkung gezeigt. Und dann habe ich auch die Kids sehr früh in unser Originalmotiv, das ein altes, aufgelassenes Gefängnis außerhalb von Wien war, gebracht und sie auch in diese Zellen hineingesteckt. Sie haben die Isolationszellen gesehen, sie haben Stunden in diesen Zellen verbracht, in ganz normalen Hafträumen. Und dann letzter Punkt, wir haben natürlich auch noch für jede einzelne Figur eine eigene Geschichte entwickelt und alle Kids haben gewusst, warum sie im Gefängnis sitzen und was auf sie draußen wartet.
Auch die anderen Jugendlichen müssen sich natürlich in diesem System bewegen und wenn sie sich untereinander unterhalten, merkt man irgendwie, wie desillusioniert sie eigentlich sind, was ihre Zukunftsperspektiven zum Beispiel angehen. Welche Perspektiven Ihrer Meinung nach gibt Ihnen eigentlich das Gefängnis und wie sinnvoll ist Ihrer Meinung nach der österreichische Strafvollzug für Jugendliche organisiert?
Ja, also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, für die meisten Jugendlichen, die im Gefängnis einsitzen, ist es nicht der richtige Ort, um irgendwelche Zukunftshoffnungen zu wecken. Also ich halte überhaupt die Inhaftierung von Jugendlichen für relativ problematisch. Sie sind alle noch nicht ausgereifte Persönlichkeiten und das Gefängnis macht ja bekannterweise mehr Verbrecher. Ich würde jetzt auch auf keinen Fall irgendwie jemandem eine Schuld zuschieben oder die österreichische Justiz dafür schuldig machen. Die österreichische Justiz ist natürlich auch relativ unterbudgetiert, aber es gibt einfach definitiv Schrauben, wo man ansetzen kann, um das System zu verfeinern. Die Jugendlichen brauchen eigentlich mehr Aufmerksamkeit, sie brauchen mehr Betreuung. Sie haben ja nur 2 Stunden täglich, wo sie rauskommen. Sie haben die Schule, wenn sie noch im richtigen Alter sind und dann am Wochenende sind sie die meiste Zeit in den Zellen drinnen. Also es ist schon meiner Meinung nach nicht das richtige System und es wäre, glaube ich, dringend an der Zeit, dass man sich eben die Verantwortlichen auch gemeinsam mit der Regierung hinsetzen und überlegen können, wie sie der österreichischen Justiz und dem Strafvollzug unter die Arme greifen können. Es ist schwierig und es braucht wirklich meiner Meinung nach ganz viele Pädagogen und Menschen, die sich mit Jugendlichen wirklich auseinandersetzen wollen.
Das sagt der österreichische Regisseur Armin Teriai. Sein Film Fuchs im Bau kommt am Donnerstag ins Kino. Heute in einer Woche werden wir nicht hier im Studio unseres Berliner Funkhauses sitzen. Unsere Vollbildsendung wird dann aus dem Palais du Festival an der Croisette kommen. Denn am Dienstag geht es wieder los. An der Côte d'Azur in Cannes werden die 75. Filmfestspiele eröffnet. Und wir werden Sie über die Filme und die Auftritte der Stars natürlich hier im Programm auf dem Laufenden halten. Als kleine Vorbereitung wollen wir uns jetzt einer Reihe widmen, die zugleich mit dem Festival, die zeitgleich mit dem Festival am Dienstag beim Online-Portal Mubi startet. Cannes Takeover heißt die Reihe und sie präsentiert Highlights und Entdeckungen aus den letzten Cannes-Jahren. Anke Lewicke hat sich mit der Reihe beschäftigt. Anke, wie ist Mubi denn vorgegangen bei der Zusammenstellung dieser Reihe? Kann man da eine Linie erkennen, sowas wie einen kuratorischen Geist des Festivals?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Cannes ist doch sozusagen der Kino-Olymp für alle Kinovisionäre, Visionärinnen, für die extremen Autorenfilmerinnen, Autorenfilmer. Und wir sehen doch jedes Jahr in Cannes sind wir live dabei, wenn das Kino wieder versucht, sich neu zu finden, zu erfinden. Das sind doch alles immer Regisseure, Regisseurinnen, die die Kinosprache auf den Kopf stellen und irgendwie sie montieren und demontieren und wieder zusammensetzen. Also man kann sagen, Cannes ist da auch eine Experimentierstube. Und sie haben zwei Verfahren, diese AutorenfilmerInnen zu bekommen. Einmal saugen sie alles von den anderen Festivals ab. Aber sie haben auch eine Ausdauer, sozusagen ihre eigenen Kinder groß zu machen. Und eins ist da, das franco-kanadische Wunderkind Javier Dolan. Der hatte mit 23 Jahren schon seinen ersten Film im Wettbewerb von Cannes, Mommy. Und auf Mubi wird jetzt sein nächster gezeigt. Einfach das Ende der Welt, lief auch in Cannes, hat da den großen Preis gewonnen. Und Javier Dolan ist ja so ein Beziehungsfamilienforscher. Seine Filme sind immer eine Familienaufstellung, exzessiv. Und hier ist das ein Kammerspiel, ein Theaterstück, wo ein Sohn zurückkehrt. Also sehr eindrücklich, sehr laut, sehr exzessiv. Und wenn man einmal in Cannes einen Namen hat, dann kommen dann Léa Seydoux und Marion Cotillard und spielen auch direkt mit.
Weil du am Anfang extremer Autorenfilm gesagt hast, ein Ort in Cannes, also wo diese Filme werden zu sehen sein. Autorenfilme gibt es ja viele in Cannes, aber wer ist denn für dich ein extremer Autorenfilmer?
Ja, Bruno Dumont gehört auf alle Fälle dazu. Das ist ja auch so ein Ziehsohn aus Cannes. Der fing an mit L'Humanité 1999, direkt großer Preis. Und das war so hypernaturalistisches Kino über ein Dorf, wo ein Sexualverbrechen passiert ist. Und da hat er uns alle rausgefordert mit seinen langen Einstellungen. Und jetzt ist sein Kino viel künstlicher und stilisierter geworden. Und dafür hat Mubi jetzt als Beispiel genommen den Film Jeanne. Da geht es eben um Jeanne d'Arc und es geht um ihre Jahre, wo sie schon Kriegerin war. Und das Ganze ja ist eine Art Rockoper-Musical. Und das ist aber jetzt nicht popularisiert dadurch, sondern das wird dem Stoff wirklich gerecht. Also so, so Indie-Rock-Pop, wo sie dann eben mit Gott spricht. Und diese ganzen Strukturen, diese Frau und die ganze kirchliche Welt, also sie ist da nur ein Punkt und drumherum choreografierte die Macht der Kirche. Also das ist schon ein bemerkenswert interessanter Film.
Nur kleiner Querverweis, Bruno Dumonts neuer Film France, der letztes Jahr in Cannes lief, der kommt Anfang Juni auch bei uns ins Kino. Also aber jetzt wieder zurück zu Mubi. Welchen der Filme, die bei der Plattform zu sehen sind, kannst und möchtest du denn eigentlich immer wieder sehen?
Naja, wir haben ja letzte eine Pressemitteilung aus Cannes bekommen, dass jetzt einer der Säle in den Agnès-Varda-Saal umgetauft wird und dazu gibt es jetzt passend ihren letzten Film Augenblicke einer Reise. Den hat sie ja mit dem Street-Art-Künstler J.A. gemacht. Und die beiden sind mit ihren Fotoapparaten durch Frankreich gefahren, durch die ländlichen Regionen. Also zum Beispiel, wo die Bergwerke geschlossen wurden. Dann haben sie die Leute porträtiert, diese Bilder dann groß aufgezogen und vor die Fabrikfassaden gehängt. Und man lernt da wirklich so Heldinnen und Helden des Alltags kennen. Ein Postbote, der eben ältere Menschen auf dem Land auch mit Nahrung, Essen und so weiter versorgt. Oder es ist auch ganz toll, wenn dann eine ältere Frau erzählt, dass der Vater immer den Baguette-Zipfel für seine Kinder aufgehoben haben und der Baguette-Zipfel war dann immer ganz schwarz, weil er ja vom Bergwerk kam. Also das ist wirklich eine historische und soziale Expedition durch Frankreich heute.
Im letzten Jahr lief in Cannes auch Joachim Triers Komödie The Worst Person in the World über eine junge Frau, die der alle Türen offen stehen und die es doch nicht schafft, ihre Zukunft zu gestalten. Der Film kommt bei uns in 2 Wochen in unsere Kinos und bei Mubi kann man nun den norwegischen Regisseur mit seinen anderen Filmen entdecken. Wodurch zeichnet er sich denn für dich aus?
Naja, das ist ja, der neue Film ist ja der Abschluss der Trilogie Oslo und wodurch der mich auszeichnet, ist eben auch wieder so ein Cannes-Kind, weil eigentlich geht es immer um dasselbe, um Menschen, junge Frauen, Männer, die in der Mitte des Lebens stehen. So wird es zumindest dargestellt. Und dann bekommt man aber immer wieder den Riss erzählt, dass sie sich doch fremd fühlen, dass sie vielleicht depressiv sind, dass irgendwas nicht stimmt. Und das erzählt er jetzt im neuen Film als Komödie. In seinem ersten Film erzählt er das als Freundschaftsfilm auf Anfang. Da sind es 2 unterschiedliche junge Männer. Und dann Oslo, 31. August, da geht es eben um jemanden, der war drogensüchtig, kommt wieder raus. Das Ganze spielt an einem Tag. Es ist ein Requiem, könnte man sagen, von seiner Form her, dieser Film. Aber es ist trotzdem ein lebensbejahendes Requiem, weil dieser junge Mann geht nochmal seine ganzen Episoden ab zu seiner Schwester, zu Freunden, die jetzt Kinder haben. Und man kommt diesem Mann und seinem Riss, den er verspürt, immer näher in diesem Film.
In 2 Wochen also kommt The Worst Person in the World von Joachim Trier ins Kino. Dann können Sie in Vollbild auch ein Interview mit dem Regisseur hören. Der norwegische Regisseur wird uns aber auch vorher begleiten, denn er sitzt in diesem Jahr auch in der Wettbewerbsjury von Cannes. Das Festival beginnt am Dienstag und am gleichen Tag beginnt bei der Plattform Mubi auch die Reihe, über die wir eben gesprochen haben, Cannes Takeover.
Top 5.
Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden viele Bunker zurückgebaut. Doch in unserer neuen Zeit von Verunsicherung, natürlich auch angesichts des Krieges in der Ukraine, deutet sich ein Umdenken an. Braucht das Land neue oder reaktivierte Bunker? Das Kino hat diese Frage immer wieder mit einer gnadenlosen Kosten-Nutzen-Rechnung verbunden und gemeint ist damit keineswegs das Geld. Hartwig Tegler mit den Top 5 über Bunkermentalitäten.
Lust auf einen Film?
Sie bringen dich in den Bunker.
Ein Sturm bedroht heute mein Leben. Wenn ich keinen Schutz bekomme, oh ja, werde ich sterben.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben von Stanley Kubrick, 1964.
Mehr Bunker und mehr satirischer Irrsinn gehen nicht. Ein durchgedrehter US-General will den Atomkrieg mit den Russen auslösen. Im Krisenraum unter dem Pentagon versuchen Amerikaner und Sowjets gemeinsam, die atomare Vernichtung zu verhindern. Denn der Countdown einer Weltvernichtungsmaschine läuft unaufhaltsam. Angesichts des Geschehens in diesem Bunker liegt die absurde Komik direkt neben dem Grauen. Da sitzt er, der Mensch, der Atombomben schuf, sitzt hinter meterdicken Betonwänden im War Room und kann's nicht aufhalten, weil er so arrogant und überheblich war, wie Goethes Zauberlehrling, der glaubte, er könne die Geister beherrschen, die er rief, und wurde sie nicht los.
Platz 4. Eve und der letzte Gentleman von Hugh Wilson, 1999.
Noch einmal 1962, Höhepunkt des Kalten Krieges, Kuba-Krise. Calvin flüchtet mit seiner schwangeren Frau in den Hausbunker. Denn als sein Flugzeug auf ihr Haus stürzt, glaubt er, der Atomkrieg habe begonnen. Tür zu für 35 Jahre, was der Halbwertszeit der atomaren Partikel entspricht.
Warum müssen wir uns denn eigentlich einsperren? Die Strahlung ist doch gering.
Das, was da oben ist, von hier unten fernzuhalten.
Die Philosophie der Bunkermentalität, das Oben oder auch das Gefährliche draußen, fernhalten. 1997 geht für Calvin, seine Frau und den inzwischen erwachsenen Sohn Adam die Tür auf.
Dad, es gab keine Bombe.
Adam, erzogen im Bunkermilieu, ist hier oben in der normalen Welt ein naiver, freundlicher Fremdkörper und, klar, Adam trifft Eve. Das Eingeschlossensein hat bei ihm keine Schäden hinterlassen. Ein idealistischer Blick auf den Menschen, der davon ausgeht, dass sich in der Abgeschlossenheit des Bunkers das Gute konserviert. Und hier,
was war das?
Das Gegenmodell.
Wir können doch nicht rauf, ist zu gefährlich.
Wir müssen hier unten bleiben.
Erraten.
Platz 3. The Divide von Xavier Jean, 2011.
9 Menschen nach der atomaren Explosion über New York im bunkerartigen Keller eines Hochhauses, ohne Aussicht auf Rettung. Dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, gilt oben. Hier unten, im von außen zugeschweißten Schutzbunker, wird diese philosophische These zur brutalen Realität. Gewalt explodiert, das Individuum, das überleben will, ist frei von Moral, gnadenlos. Und die Ordnung, die sich in diesem Bunker herstellt, ist barbarisch. Reine Dystopie.
Platz 2. Panic Room von David Fincher, 2002.
Wenn es denn nicht um den drohenden Atomkrieg geht oder den Asteroideneinschlag, sondern...
Und wir begeben uns in den Privatwohnbereich.
Wenn der Bunker Mutter und Tochter gegen die Unsicherheit der Metropole schützen soll.
Das ist ein sogenannter Panikraum.
Was?
Ein Geheimraum. Die sind in exklusiven Neubauten groß in Mode.
In der ersten Nacht in der neuen Wohnung wird der Schutzraum schon zur Falle. Einbrecher. Doch im Laufe dieses Horrors verwandelt sich die an sich ängstliche Mutter, Jodie Foster, in eine gnadenlose Kämpferin. Das Leben im Bunker folgt da der Thermodynamik eines Dampfkochtopfes. Man muss den Dampf irgendwann ablassen. Ergo, das finale Gemetzel, das die Mutter unter den Einbrechern veranstaltet, folgt einfach nur brutaler psychologischer Logik.
Platz 1. Take Shelter von Jeff Nichols, 2011.
Curtis, Bauarbeiter, wird von Untergangsfantasien geplagt. Im Garten ist ein alter Tornado-Bunker.
Ich denke darüber nach, den Sturmschutzbunker wieder in Ordnung zu bringen.
Aber blickt Curtis wirklich in die Zukunft oder wird er nur verrückt? Dann zieht tatsächlich ein Sturm auf. Die Familie flüchtet in den Bunker. War das aber der große Sturm aus Curtis' Albträumen?
Schlaft gut in euren Betten, denn wenn es tatsächlich passiert, wird's das letzte Mal gewesen sein.
Take Shelter war damals 2011, also ein Jahrzehnt nach 9/11, eine eindrucksvolle Metapher über die Konsequenzen von gesellschaftlicher Angst und Verunsicherung und Bunkermentalitäten. Ob das bei Curtis nun alles Dämonen waren oder ob es eine Resonanz in der Wirklichkeit gab, das bleibt offen in Take Shelter, einem düsteren Bild, das in den heutigen unruhigen Zeiten verstörend aktuell wirkt.
Hartwig Tegler mit seiner Top 5 über Bunkermentalitäten. Ich bin Susanne Burg.